Ja, gestern war ich echt so am Schwimmen, dachte, Herr, eigentlich ist ja das Laubhüttenfest abgeschlossen. Und dann sagte der Herr, nee, guck nochmal nach, da gibt es noch etwas ganz Wichtiges. Und ich dachte ja, den achten Tag habe ich ja schon mal durchgenommen, aber ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ja, es ist nicht nur, dass da das Wasser ausgeschüttet wird, sondern an diesem achten hochheiligen Tag wird auch der Tempel erleuchtet. Der wird regelrecht illuminiert. So, und das ist etwas, was ich hier gefunden habe, in so einem Buch, die sieben Feste des Messias von Eddie Shamnai. Der versucht, das durch das jüdische Denken uns beizubringen, was das eigentlich bedeutet. Ja, was es für uns bedeutet. Und dieser achte hochheilige Tag, das habe ich ja schon letztes Mal gesagt, es war der Tag, wo das Wasser ausgegossen wird. Jeden Tag wurde eigentlich Wasser geholt von Siloa, aber an diesem hochheiligen Tag wurde dann siebenmal der Altar umrundet und es wurde ausgegossen über die Stufen. Und das bedeutet, dass wir nach dem letzten Regen schreien. Der erste Regen, der Frühregen, das war Pfingsten. Da wurde die erste Gemeinde geboren. Und was dann war, nachdem die erste Gemeinde geboren wurde, also Petrus, der hatte so ein paar Wochen vorher, hat er Jesus verleugnet, aus Angst. Ja? Und jetzt kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann geht er in der Kraft des Heiligen Geistes runter auf die Straße. Und sie beten an den anderen Sprachen und hören nicht auf zu beten. Und da ist ein Getöse in ganz Jerusalem. Hua! Und da kommt ganz Jerusalem zusammen. Denn es war Laubhütten, es war Pfingsten. Und Pfingsten ist sowas Ähnliches wie Laubhüttenfest. Da denken die nochmal auch an all das, ja. Das wird dann nochmal wiederholt zum Laubhüttenfest. So, da kommen die zusammen von allen Nationen und sie hören eine Predigt in ihrer Sprache und denken, nanu, sind die schon besoffen? Die einen, die denken, weil sie es nicht verstehen, was reden die denn da? Sind die schon besoffen? Lallen die? Nein, 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 nein. Und dann fängt Petrus an zu predigen. Und er predigt mit einer Vollmacht. Und da ist alle Angst weg, mit einer Kühnheit, mit einer Vollmacht, dass er an einem Tag sich 3000 Leute bekehren. Wow. 3000 Leute bekehren sich. So, und wisst ihr, dieses Feuer, das erste Feuer, das war auf dem Sinai, als Mose das Volk rausgeführt hat aus Ägypten. Und das ist, was sie auch immer wieder machen in Jerusalem. Sie kommen zusammen, bauen sich Laubhütten und sie denken darüber nach. Und sie nehmen diese Geschichte durch, wie sie aus Ägypten herausgeführt wurden durch Mose und wie sie durch die Wüste gezogen sind. Und wer war die Laubhütte? Da war ein Feuer in der Nacht. Gott selber, das Feuer. Gott selber war diese Laubhütte. Da war ein Feuer in der Nacht, das wärmte und das leuchtete. Und da war am Tage war eine Wolke über dem ganzen Volk. Und es war der Schatten, weil in der Wüste ist es heiß, da gibt es gar keinen Baum. Und er war der Schatten, er war die wahre Laubhütte. Das ist eigentlich, woran das Volk Israel immer wieder denken soll. Ja, dass die Laubhütte ist Jesus Christus. Und da war der Fels, der ist mit ihnen gegangen. Und aus diesem Felsen kam Wasser heraus. Erst wurde der Fels geschlagen, das war eine prophetische Handlung. Und er durfte nur einmal geschlagen werden, weil es prophetisch war. Und da floss Wasser heraus. Und dieses Wasser war Wasser des Lebens in dieser Wüste. Da gab es sonst kein Wasser. Und Jesus Christus war der Felsen. Und der ist mitgegangen. Er war dabei in der Wüste. Und dieses Wasser gab dem ganzen Volk zu trinken. Es waren mindestens 1 Million Leute. Und da waren auch noch Vieh dabei. Ja, da war eine Riesenmenge in dieser Wüste. Und dieses Wasser war für alle da. Puh, es kam Wasser aus dem Felsen heraus. Und dann, als nochmal das benötigt wurde, da sollte Mose nur sprechen. weil diese prophetische Handlung, der Fels wurde nur einmal geschlagen. Jesus Christus wurde nur einmal geschlagen ans Kreuz. Er wurde einmal ans Kreuz geschlagen und da floss aus seinem Leib Ströme lebendigen Wassers. Da wurde in die Seite gestochen und da floss Wasser und Blut heraus. Und das war die Geburt der Braut. Das war die Geburt der Ekklesia. Das war die Geburt der neuen Schöpfung. Ja, da wurden wir geboren. So, und er wurde nur einmal, sollte er geschlagen werden. Und weil Mose so zornig war, weil wir alles Menschen sind, ich kann den super gut verstehen, der wurde jetzt nicht so bestraft, dass er tot umfiel, sondern er durfte nicht ins gelobte Land rein. Er durfte es nur von Weitem sehen und er durfte das Volk dann nicht hineinbringen. So, und das ist alles eine Schau von dem, was kommen wird. Wir sind alle so wie Mose und da ist in uns immer noch Zorn und all sowas, ja. Und da ist er gerade dabei, uns zu heiligen. Da ist er gerade dabei, das rauszubrennen, weil wir sind leider alles noch Menschen. So, und der Heilige Geist ist uns geschenkt worden, dass wir mit unserem Mund richtig umgehen, weil hiermit reden wir uns zum Leben oder zum Tod. Und mir ist das in den letzten Jahren richtig offenbar geworden. Manchmal wurde ich richtig gestraft, wenn ich wieder so dummes Zeug geredet hatte. Das hat mich dann sofort erwischt, wo ich dann lernen musste, Mann, ich muss meinen Mund mehr im Zaum halten. Ich rede mich zum Leben oder zum Tod. Und ich will auch keine Schwachheiten mehr bekennen. Ich will nicht das sagen, was der Teufel mir gerade antut. Ja, das ist ganz schön schwierig. Ne? Man muss ja auch so einen Ausfluss haben, wem ich das sage. Ich schütte mein Herz bei Gott aus. Ja? Ich schütte mein Herz bei Gott aus. Und dem sage ich das auch. Und da mache ich auch keine Mördergrube raus. Und Bernd weiß das auch. Der sagt dann manchmal, Karin, letztens habe ich auch gesagt, also mir kommt das manchmal so vor, als wäre sein Wort nicht wahr. Und dann sagt er, Mensch, Karin. Und dann gehe ich beten, gehe ich in den Wald und dann komme ich zurück. Ne? Und dann sagt er, und was hat Jesus gesagt? Na, sein Wort ist wahr. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Ist ja eigentlich auch klar. Aber man hat manchmal solche Momente, oder? Ja, dann gehe ich in den Wald, dann gehe ich beten, dann heule ich, dann schütte ich mein Herz bei ihm aus. Weil was anderes kann ich nicht machen. Und aus unserem Herzen steht sogar in der Bibel, sollen wir keine Mördergrube machen. Also wir sollen nicht so tun, als wäre das alles nicht. Wir sind Menschen. Ja? Und das war auch Mose, er war ein Mensch. Und er war zornig über das Volk Israel. Und wenn du das so liest, dann kannst du das richtig gut verstehen. Ich wollte eigentlich nie eine Gemeinde leiten, weil mein Papa war ja schon Prediger in der Ekklesia. Er hat zum Glück keine Gemeinde geleitet, aber was ich schon als Kind alles mitbekommen habe, habe ich gedacht, oh Gott sei Dank, also Pastor wollte ich nicht werden. Und dann lerne ich Bernd kennen und Bernd hört von Gott, wir sollen eine Gemeinde gründen. Und da habe ich ganz lange wirklich Probleme mit gehabt, ganz lange. So, er hatte schon dieses Hirtenherz, aber bei mir hat es lange gedauert, bis dieses Hirtenherz kam. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So, da ist ein Prophet in mir, ja. Und der Prophet, der möchte auch, dass alle korrekt sind. Aber der Hirte, der läuft den Schafen hinterher, macht Bernd. Und er hat eine Geduld und eine Ausdauer. Und das war alles gar nicht in mir drin. Das musste ich regelrecht lernen. So, ich dachte, wenn sie nicht wollen, ist mir auch egal. Ja. Und dann jedes Mal, dann kam der Herr und sagte, Karin, meine Braut hat mein Herz. Und das hat mich regelrecht überführt. Ja, ist nicht unbedingt, dass ich jetzt dieser Hirte werden wollte, aber seine Braut wollte ich schon sein. Seine Braut wollte ich schon sein. Und seine Braut hat das Herz des Hirten, oder? Ja, und deshalb kannst du nicht sagen, na, ich bin kein Hirte. Also so ein Hirtenherz müssen wir alle haben, auch wenn wir nicht in diesem Amt des Hirten sind. Aber wir brauchen alle so ein Hirtenherz. Wir brauchen alle so ein Herz, was wirklich den Schafen nachgeht, was Barmherzigkeit hat, das Mitleid hat mit den Verlorenen. Ja? Und da müssen wir nach ausschreien. Und dann steht bei Mose sogar, er war der sanftmütigste auf Erden. Und weißt du, als ich das alles mal so studiert habe, habe ich gesagt, ja, da hast du mit mir echt einen Fehler gemacht, wenn ich jetzt hier ein Hirte sein soll. Also da hast du, ne, da, das, und da, was man sagen muss, aus mir heraus schaffe ich das niemals. Halleluja. Und wenn er mich dazu berufen hat, dann wird er mich dazu auch verändern. Und da lege ich mich auf den Altar und sage, Herr, hier bin ich. Ja? Das soll euer vernünftiger Gottesdienst sein, dass wir unsere Leiber als Ganzopfer auf den Altar legen. Und dass wir sagen, Herr, hier bin ich, verändere mich. Wie oft habe ich wirklich zu ihm geschrien, habe geheult, habe gesagt, Herr, so will ich nicht sein. Verändere mich, ich kann mich auch selbst nicht verändern. Und dann sagt er, Gott sei Dank hast du das endlich gelernt. Jetzt kann ich mal ran. Ja, wir müssen lernen, dass wir aus uns heraus das überhaupt nicht schaffen. Das will er auch gar nicht. Dafür hat er sogar den Heiligen Geist gegeben. Er ist unser Fürsprecher. Er ist der, der uns ja wirklich verändern kann und verändern will. Er ist unser Parakleton, der uns sogar vertritt vor Gott. Der für uns eintritt, in den Riss tritt, sodass wir, dass wir aushalten, dass wir durchhalten. Er ist in uns. Er ist das Geschenk vom Vater gegeben. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann mache ich und mit Seufzen, mit Stöhnen manchmal. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dich, Jesus. Ja? Was anderes möchte er gar nicht. So, also das ist einmal dieser achte Tag bedeutet, dass das Wasser ausgekippt wird, dass der Heilige Geist kommt. Und jetzt lese ich mal vor, was dieser gute Mann hier geschrieben hat. Geistliche Bedeutung. Es gibt in der Schrift einen engen Zusammenhang zwischen Wasser und der Ausgießung des Heiligen Geistes Ruach HaKodesh. Ja, Ruach ist der Atem Gottes. Aber es hat auch mit der Ausgießung des Wassers, des Heiligen Geistes zu tun. Jesaja verbindet das Wasserausgießen mit dem Ausgießen von dem Geist Gottes. Er zieht eine Parallele mit dem durstigen Land. Siehe auch und spricht in Kapitel 12, 2 bis 3, davon Wasser aus den Quellen des Heils zu schöpfen. Lass uns mal aufschlagen. Kannst du mal an die Wand machen. Jesaja 12, 2 bis 3. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Aus dem Brunnen des Heils. Ah, das ist Luther, okay. Aus den Brunnen des Heils. Wir werden Wasser schöpfen. Und das habe ich heute im Lobpreis regelrecht gehört. Ich wollte erst nicht, und dann sagt er, du singst das jetzt. Und da habe ich regelrecht gehört, die Quelle ist hier. Ja, und wer da dürstig ist, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und weißt du, wie du das nimmst, dieses Wasser? Du kannst es singen. Ich bin der Geist, ich bin der Herr, Wasser des Lebens geht von mir aus. Komm zu mir, mein Kind, komm zu mir, meine Braut, schöpfe Wasser des Lebens umsonst. Ja, das ist Wasser des Lebens. Und diese Kräfte der zukünftigen Welt, die sind in uns. Und das ist auch der tolle Zusammenhang, was Bernd vorhin vorgelesen hat. Hebräer 12, Ja, da ist eine Zeuge. Zeugen, die schon uns vorangegangen sind, die haben dieses Wasser geschmeckt. Da ist der Petrus bei, der durch seine Predigt 3000 bekehrt hat. Das sind die Zeugen, die darauf achten, dass wir laufen und die sagen, es kommt noch eine neue Ausgießung, mach dich bereit. Mach dich bereit. Das war der Frühregen, was da erlebt wurde, was Petrus erlebt wurde, hat. Das war der Frühregen. Und jetzt warten wir auf den Spätregen. Wir warten darauf, auf eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Weil Jesus hat gesagt, so wie ich bin, so bist du jetzt hier auf dieser Welt. Du sollst nicht in deine eigenen Kraft gehen, das bringt gar nichts. Sondern du sollst in den Kräften Gottes gehen. Und dann musst du nicht mehr hoffen und beten, oh Herr, wenn ich jetzt für den bete, mach den bitte gesund. Sondern du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Weil Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, und du betest und sie sind gesund. Du weißt, dass du weißt, dass du weißt, weil Christus ist die neue Schöpfung in uns. Und durch Karin wird überhaupt keiner gesund, aber durch Christus in mir, Halleluja. Christus ist in mir die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist, was hier erkannt wird. So, Jesaja verbindet das Wasserausgießen mit dem Ausgießen von Gottes Geist. Und er zieht diese Parallele. Im Neuen Testament sagte Jeschua zu der Frau am Brunnen, sie solle vom lebendigen Wasser trinken. In Johannes 3, 1 bis 6 versucht Jeschua, Nikodemus, diesen Zusammenhang verständlich zu machen. Er lehrte diesen Zusammenhang ebenfalls an Sukkot und schließt mit seiner Aussage in Johannes 7, 37 bis 39. Schlag das mal auf. Johannes 7, 37 bis 39. Wenn es geht, ist das schon? Nee, Johannes. Johannes 7. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke Wasser des Lebens umsonst. Weiter. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Weiter. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Aber jetzt sind wir in einer neuen Zeit. Der Heilige Geist ist schon da. Und Jesus ist schon verherrlicht. Der Heilige Geist ist in dir und ist in mir. Und was jetzt ganz wichtig ist, auch zu verstehen, also diese Religiösen, die Pharisäer, die haben das jedes Jahr gemacht. Das war das Fest, was jedes Jahr wiederholt wurde. Und da steht dann Jesus plötzlich auf und sagt, wer dürstet, der komme zu mir. Das war diese Verbindung. Ja, du kannst religiös sein. Du kannst als Kind getauft sein. Du kannst sogar irgendwo in Gemeinden gewesen sein. Aber ohne Jesus und ohne diesen Heiligen Geist ist nicht diese Verbindung da und dann wird auch kein Wasser des Lebens von dir fließen. Zuerst müssen wir erkennen, dass er ist und dass er denen, die an ihn glauben, ein Belohner ist. Als allererstes müssen wir glauben, dass Jesus ist. Und da war es ganz, ganz klar. Da war es plötzlich offenbar. Er sagt, ich bin die Quelle. Ich bin diese Quelle des Heils. Wer zu mir kommt, den wird niemals mehr dürsten. Und wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das ist, was wir noch nicht erlebt haben, oder? Wir wünschen uns alle, manchmal telefoniere ich mit Mira und dann sagen wir, ach, wäre das schön, wenn das jetzt ist, dass er uns entrückt. Ja, wäre es auch. Und dann sage ich, aber es kann doch nicht sein, weil die Ernte fehlt, weil wir haben noch nicht die Taten gemacht, die er getan hat. Und darüber hinaus sollen wir sogar noch mehr, was Jesus getan hat. Also das haben wir noch gar nicht erlebt. Und das kriegen wir erst hin, wenn wir wirklich uns ganz aufgeben und wenn wir anfangen, ihm vollkommen zu vertrauen. Ja? Wenn wir einfach sagen, Jesus, und das ist, dass wir wirklich unsere eigenen Werke, unsere eigenen Gedanken, da muss was geläutert werden. Da muss was geläutert werden. Und das ist das, was uns immer wieder hindert, ja, dass es noch nicht so fließt. Das sind Gedankenfestungen, die müssen niedergerissen werden. Und Bernd hat Hermann Zeiss erwähnt und der hat jeden Morgen, ich weiß nicht, wie viele Kapitel der gelesen hat, am Anfang, der ist um 4 Uhr aufgestanden und der hat ganz viele Kapitel in der Bibel gelesen. Und weißt du, deshalb hatte er plötzlich irgendwann diese Kräfte der zukünftigen Welt in sich, weil aus dem Wort kommt die Kraft. Ja, und als ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden, mein Papa hat super gepredigt, ich bin von klein auf eigentlich wirklich mit Wort Gottes groß geworden. Und dennoch war das nicht alles in mir, sondern ich musste lernen und in den letzten Jahren habe ich gewusst, ich muss jedes Jahr die Bibel von vorne bis hinten wieder durchlesen. Und jedes Jahr, wenn ich das gemacht habe, habe ich gedacht, also ich habe ganz viele Hefte zu Hause, die ich vollgeschrieben habe, weil mir immer wieder was Neues kam. Das Wort ist lebendig und das Wort ist mächtiger und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort ist lebendig. Und jedes Mal kam mir etwas Neues, was mir dachte, wow, Mann, das habe ich ja schon gelesen. Aber weil es lebendig ist, kommt wieder etwas Neues. Und je mehr ich das Wort lese, weißt du, da kann der Heilige Geist darauf spielen. Das ist wie so ein Klavier. Und er spielt dann die Tasten. Ich brauche mich nicht mehr vorzubereiten, wenn ich jetzt hier predigen muss. Sondern er spielt auf den Tasten. Er nimmt einfach das, was ich gelesen habe, das nimmt er dann und bringt die Zusammenhänge. Aber wir müssen schon was tun. Das Wort Gottes, und das ist auch dieser achte Tag. Dieser achte Tag, da nehmen sie die Tora. Die Tora ist das Wort Gottes für Israel. Und sie nehmen die Tora und gehen in Jerusalem auf die Straßen und tanzen mit diesem Wort und freuen sich über das Wort. Und wer ist das Wort, was sie noch nicht erkannt haben? Jesus! Jesus! Und wir sollten uns freuen über Jesus. Er ist das Wort. Und stell dir mal vor, das müssen wir nicht mal so immer nur lesen. Er ist in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist in uns. Und er möchte das einfach abholen, aber dafür müssen wir voll sein mit dem Wort Gottes. Das, was wir hineinpacken hier, das fällt ins Herz. Und was aus dem Herz kommt, das kommt aus dem Mund. Und mich hat mal geschockt, da war ich schon lange Christ, was da noch alles rauskam. Und da habe ich gedacht, Hokarabaharaga, da muss doch eine Menge geläutert und verändert werden, oder? Da muss noch was passieren. Und wir sind alle ins Feuer gekommen, weil wir gesagt haben, Herr, wir wollen deine Braut sein. Wir wollen verändert werden. Wir wollen dir wohlgefällig sein. So, und dann gab es etwas, was auch an diesem achten Tag ist. Bei der Zeremonie des Wasserschöpfens lag der Blick der Leute auf dem Teich Schiloah. Hier heilte Jesus den Blindgeborenen. Das war an so einem Tag, der achte Tag. Da heilte er den Blindgeborenen. Und damit sagte er, die Heilung, ich bin die Quelle des Lebens. Die Heilung kommt aus mir heraus. Das war dieser achte Tag. Und dann gibt es noch etwas. Eine andere Zeremonie am Laubhüttenfest war die Erleuchtung des Tempels. Gemäß der Mishnah, gegen Ende des ersten Tages, da gingen die Leviten hinunter zum Vorhof und da waren 4 große Öllampen auf Ständern im Vorhof aufgestellt. Und sie nahmen ihre eigenen Priestergewänder, wo sie den ganzen Jahr mit gedient haben. Und sie machten daraus einen Docht. Und da wurden von diesem Ständer, 4 Ständer, wurde das Öl genommen und über diese alten Gewänder geschüttet. Und dann wurde das angezündet. Und dann sagt man, das hat den ganzen Tempel so erhellt, dass ganz Jerusalem sah, das Licht im Tempel. Ganz Jerusalem, das hat richtig gebrannt, das war richtig hell. Es war richtig hell. Und als ich das las, da sprach der Heilige Geist, legt die alten Kleider ab. Legt den alten Menschen ab. Legt das alles ab. Legt das alles ab, alle alten Werke. Denn was die Priester da getan haben, das war prophetisch. Die haben das alte Werk, die alten Kleider, haben sie verbrannt. Es kam ins Feuer. Ja, das kam ins Feuer. Und die haben dieses teure Öl dafür genommen. Und das ist wieder ein prophetisches Zeichen. Wir warten auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wir werden aber vorher geläutert. Und damit es brennt und damit dann nur das Fleisch brennt und der Geist, der kommt hervor. Und dann ist nur noch das Licht des Geistes in uns. Das war genau dieser Tag, wo Jesus auch im Tempel war und sagte, ich bin das Licht der Welt. Und weißt du, wenn er das Licht der Welt ist, da hat er auch anschließend gesagt, und ihr seid das Licht der Welt. Ja, wir sind das Licht jetzt hier auf dieser Erde. Und er will mit uns Licht machen, denn es ist finster geworden auf der Erde. Finsternis bedeckt die Erde, tiefes Dunkel die Völker. Aber in dir strahlt hervor das Licht des Herrn. Denn er ist in dir und er will durch dich hindurch strahlen. Also geistlich gesehen präsentierte dieses Licht die Schekina, die Herrlichkeit, die einstige Wohnstätte im Allerheiligsten in der Stiftshütte und im Tempel wurde erfüllt von dieser Schekina. Während dieser Zeit wurde gelehrt, der Tempel sei das Licht der Welt. In diesem großartigen Glanz des glorreichen erleuchteten Tempels rief Jeschua, dass er das Licht der Welt ist. Ja, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die haben gedacht, der Tempel ist das Licht. Und deshalb musste Jesus aufstehen. Und er musste sagen, das Licht bin ich. Das ist nicht nur der Tempel, wo ihr eure alten Klamotten verbrennt. Das ist nur ein prophetisches Zeichen. Aber das Licht bin ich. Zu Sukkot fand auch die Geschichte aus Johannes 8, 1 bis 11 statt. In die Vorhalle der Frau im Tempel zwischen die 4 Ständer im Licht brachten die Ankläger eine Ehebrecherin zu Jeschua. Der Messias vergab dieser Frau, die nach dem Gesetz hätte gesteinigt werden müssen, und fuhr fort, etwas in den Staub zu schreiben. Was schrieb Jeschua in dieser Situation auf die Erde? Die Antwort steht in Jeremia 17, Vers 13. Du Hoffnung Israels, Herr, alle, die dich verlassen, werden zu Schanden. Die sich von dir abwenden, werden in den Staub geschrieben. Denn sie haben den Herrn verlassen, den Quell lebendigen Wassers. Ja? Und jetzt ist so eine Zeit, wo man sieht, und ich hatte dieses Wort letztes Jahr bekommen, aber hatte diesen Zusammenhang gar nicht. Aber wo man sieht, das ist die Zeit des großen Abfalls, wo ganz viele von der Quelle abgefallen sind. Jesus ist die Quelle lebendigen Wassers. Und diese Quelle, die war sogar in der Wüste, bei den Juden in der Wüste. Und da spricht auch in der Bibel, kann man lesen, dass da gesprochen wurde, wenn du meinem Wort vertraust, wenn du meinem Wort glaubst und wenn du nach meinem Wort lebst, dann bin ich der Herr, dein Arzt und du brauchst keinen anderen Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und weißt du, und diese Quelle, die Juden haben die verlassen, wir haben die verlassen. Er spricht das immer noch. denn er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der hat das gesprochen in der Wüste zu dem Volk Israel. Er hat gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Da war gar kein anderer Arzt da, versteht ihr? In der Wüste wurden die geheilt und da wurden sie von Schlangen gebissen. Dann sagte er, weil sie von mir abgefallen sind, weil sie gesündigt haben. Aber Mose, mach eine eherne Schlange. Und diese eherne Schlange, die war Jesus. Am Kreuz wurde er zu dieser Schlange. Und wenn sie auf diese eherne Schlange schauen, dann geht das Gift raus. Dann werden sie gesund. Und Jesus ist diese eherne Schlange gewesen am Kreuz von Golgatha. Es ist vollbracht. Wir brauchen eigentlich keinen Arzt. Wenn wir wirklich wieder zur Quelle zurückkommen, weil wir noch nicht bei dieser Quelle angelangt sind, weil wir noch hinken auf beiden Seiten, deshalb brauchen wir noch eine Krücke und brauchen einen Arzt und brauchen Pharmazie, aber das ist nicht das, was Gott möchte. Er möchte jetzt, dass wir wach werden, dass wir erkennen, was er da getan hat. Es ist vollendet, hat er gesagt. Wir müssen nur lernen, er ist die Quelle, in ihm ist das Heil. Er ist meine Medizin. Jesus ist meine Medizin. Und wenn ich ihm vollkommen vertraue, wenn ich ihm vollkommen glaube, dann brauche ich keinen anderen Arzt. Das sind Gedankenfestungen. Weil wir von Kindheit an den Ärzten vorgestellt wurden und wir haben Vertrauen zu den Ärzten bekommen. Wir sind nicht als Kind Jesus vorgestellt worden, sondern wir sind den Ärzten vorgestellt worden. Und wir haben die Quelle lebendigen Wassers verlassen. Und könnt ihr diesen Zusammenhang sehen? Und da müssen wir jetzt wieder zurück. Wir müssen zu dieser Quelle wieder zurück. Und wir müssen wieder sagen, Herr, ich habe dich jetzt kennengelernt, du hast dich mir wieder vorgestellt. Ja, und ich will dir glauben und ich will dir vertrauen, denn du bist der Herr, mein Arzt. Alle, der alle unsere Sünden vergibt und heilet alle unsere Gebrechen. Das ist eine endgültige Verheißung für das Volk Israel und für alle, die in Christus wiedergeboren wurden. Das gilt dir, das gilt mir. Er ist diese Verheißung in uns und er möchte, dass wir zu ihm, zur Quelle zurückkommen. Er ist diese Quelle. Ja, er möchte seinen Geist ausgießen, aber da müssen wir lernen, auch wirklich ihm zu vertrauen. Er möchte, dass wir lernen, wieder ihn als absolute Quelle zu haben. Als absolute Quelle. So, und weil wir das gerade lernen, werden gerade unsere Werke so schön verbrannt. Ja, so, ich hatte dann, als ich das las, da kam mir dieser Zusammenhang und das steht in 1. Korinther 3, Vers 15. Lass uns mal kurz aufschlagen. 1. Korinther 3. Steht schon da? Vers 15, okay. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ich glaube, wir fangen eher an. Ich muss immer doch gucken. Wir fangen mal bei 11 an. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Ja, wir haben alle, die wir hier sitzen, glaube ich, wir haben uns alle bekehrt. Und diese Bekehrung war Jesus. Ja? Wir sind alle zu Jesus gekommen. Er ist unsere Grundlage. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Also wir sind alle gerade im Feuer drin und es wird alles erprobt. Und wisst ihr, mir ist das so richtig aufgegangen, diese Ausarbeitung, die habe ich da zu 2021 ungefähr bekommen. Und da war noch diese Impfe angesagt. Und da war das mir dann so bewusst, Missionswerke haben aufgefordert, komm mit in die Philippinen, aber Voraussetzung ist Test und ist Impfe und Maske. Aber komm, die Philippinen warten auf dich. Ich hätte kotzen können. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Hä? Die Quelle lebendigen Wassers verlassen. Das waren Missionswerke, die dann die jungen Missionare auffordern, lass das Gift in dich hinein, damit du auf die Philippinen kannst. In die Philippinen, die warten auf dich. Auf was warten die denn? Dass da Geimpfte sind und die reden von Glauben? Ein anderer sagte, komm mit nach Israel, aber die Voraussetzung ist die gleiche Maßnahme. Ja? Und da wurde mir so klar, das war das Feuer, da fing das Feuer an. Und da wurden Werke geprüft und Werke wurden offenbart, worauf haben die denn gebaut? Puh, was ist denn deren Grundlage? Das ist nicht Jesus, sondern das sind die Maßnahmen der Welt. Das sind die Maßnahmen dieser Welt. Das ist das System Babylons, das ist das System dieser Welt. Und da sagen sie, jawohl, wir machen alles mit, damit wir da hinkommen. Ich habe zu der Zeit gesagt, niemals, niemals. Damals habe ich erkannt, wir sollen unser Angesicht nicht bedecken. Mit unverhülltem Angesicht sollen wir die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln. Und dann habe ich gesagt, da musst du mich dann davon befreien, von dieser Maske. Und das ging dann ganz einfach. Zu der Zeit haben wir einen Arzt gefunden, den kannte ich gar nicht. Der hat dann einfach gesagt, das mache ich, weil Gott mich dahin geführt hat, danach ist er in Rente gegangen. Also hatte ich meine Befreiung. Ja? Und ich brauchte keine Maske aufsetzen. Ich bin überall, weil ich wusste, und ich habe gesagt, Herr, wenn ich das muss, dann musst du mir helfen. Und er hat mir geholfen. Ja? Er hat gesagt, ich soll keine Maske aufsetzen. Ich habe gesagt, ei, Sir, dann musst du mich da rausholen. Und da hat er mich da rausgeholt. Ich habe gesagt, niemals höre ich auf, hier zu singen. Wenn sie mir den Kopf abschlagen, kann ich nicht mehr. Aber sonst werde ich singen, solange ich hier lebe. Ja? Und ich habe gesehen, wie Engel um die Gemeinde platziert wurden. Und ich habe zu denen gesagt, die hier die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen vorgelesen haben, habe gesehen, das sind Engel und wir sollen das nicht machen, was die Corona-Maßnahmen sagen. Und ich bin aufgestanden und habe gesagt, der Herr sagt, er hat Engel um diese Gemeinde platziert. Und hier werden kein Ordnungshüter kommen, keine Polizei. Wir sollen ihm vertrauen und wir sollen ihn loben und preisen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wir werden niemals aufhören, ihn zu preisen. Denn das ist eine Pflicht und das ist eine Verordnung Gottes. Und ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Amen. Und weil wir das gemacht haben, es war nicht ein Ordnungshüter hier. Wir haben hier Gottesdienste gehabt, ohne Masken, ohne all diesen Mist. Und hier war nicht ein Ordnungshüter. Gott hat uns bewahrt, hat uns hindurchgetragen. Halleluja. Er prüft unseren Glauben. Er prüft, wem wir vertrauen. Ja, das war so nur eine Sache, wo ich dachte, wow. Die Werke werden im Feuer geprüft. Und nicht durch Werke sind wir gerecht geworden. Das steht in Epheser. Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Also keine Werksgerechtigkeit. Ja? Die ganzen Werke und auch diese Missionswerke, das sind solche Werke, wo sie mit Gott zeigen, guck mal, was ich für tolles Werk gemacht habe. Ja? Ich habe kein Werk aufzuweisen, ich nicht. Ich habe überhaupt kein Werk aufzuweisen. Als ich damals Gehirnbluten hatte und ich war im Krankenhaus, wo das wieder alles hier funktionierte, und dann habe ich gesagt, Herr, warum bin ich bei dir? Und ich hörte, Barmherzigkeit rettet vor Gericht. Und da habe ich gesagt, ja, Herr, aber so barmherzig war ich nie. Du hast mich trotzdem gerettet. Ja? Rettet raus aus Gericht. Barmherzigkeit rettet aus Gericht. Und als ich so mit dem Herrn dann da am Reden war, da sagte er, Karin, du weißt gar nicht, wie viele du herausgerettet hast durch dein Gebet. Das ist Barmherzigkeit. Das ist nicht, dass du den Pennern auf der Straße Geld gibst oder den Klamotten gibst. Davon rede ich überhaupt gar nicht. Sondern Barmherzigkeit ist, wenn Menschen überführt werden. Wenn Menschen herausgezogen werden aus der Finsternis. Wenn du auf die Knie gehst und betest für sie. Das ist meine Barmherzigkeit. Und das hast du geübt. Ja? Und deshalb triumphiert es über Gericht. Deshalb bist du nicht ins Gericht gekommen. Sondern du hast Dinge gemacht, die du überhaupt nicht verstanden hast. Und das hast auch du, Doris. Du hast uns in Fürbitte hineingebracht. Da ist eine mächtige Fürbitterin in dir. Und da gehst du wieder rein. Da gehst du wieder rein. Du ziehst deine Kinder und Enkelkinder aus dem Feuer. Weil das ist, wo uns Gott wieder hineinführen möchte. In mächtiges, starkes Gebet. Das ist Barmherzigkeit. Wir sollen eintreten für die, die eigentlich in die Hölle gehen. Ja? Wir brauchen keine Kinderheime eröffnen. Wir haben eins, aber da haben wir gar nichts von. Ja? Sondern das macht nur Arbeit. Was wir machen sollen, wir sollen beten, auch für die Kinder sollen wir viel mehr. Das Gebet ist wesentlich wichtiger, als Geld darüber zu schicken. Ja, wir sollen beten. Er hat uns hier gesetzt, dass wir beten. Da steht in der Bibel, betet ohne Unterlass. So Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Er hat vor Grundlegung der Welt Werke bereitet. Für uns darin sollen wir wandeln. Nicht in unseren eigenen Werken. Und das wird jetzt gerade alles offenbart. Er erschüttert, was erschütterbar ist. Und es wird alles offenbar, worauf wir gebaut haben, was für ein Werk wir hier getan haben. Es wird offenbar. Das Feuer ist gekommen. Und das Feuer verbrennt alles, was Stroh, was Holz, was nicht Gold ist. Es wird alles verbrannt. Das Gold, das ist, dass wir im Wort Gottes geläutert sind. Das ist das Gold. Und das hat Bestand. Das hat Bestand. Wir müssen durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen. Und da ist nicht einer. Und deshalb sage ich auch immer, man kann nicht so mal predigen, oh, Gott ist nur gut und komm in den Himmel und dann geht es dir nur gut. Das wäre eine Lüge. Das ist eine Lüge. Also es gibt nur zwei Wege. Es gibt Himmel und es gibt Hölle. Und dazwischen gibt es gar nichts mehr. Und man muss sich bekehren und man muss genau überlegen. Wenn ich mich bekehre, dann gehe ich aus der Finsternis raus. Dann verlasse ich das Alte und ich gehe in das Neue hinein. Und ich gehe in den Himmel hinein. Aber das bedeutet, ich habe keine Freunde mehr in der Welt. Ich bin überhaupt nichts mehr hier in der Welt. Ich muss alles aufgeben. Mein altes Ich muss richtig sterben. Hä? Weil sonst bekehren sich Leute, dann sind sie total enttäuscht. Es läuft nicht rund. Es ist nicht alles so. Nee, Mann, als ich mich richtig bekehrt habe, dann ging der Kampf aber erst richtig los. Weil der Teufel wollte gar nicht, dass ich in den Himmel gehe. Wollte gar nicht, dass ich eine Braut bin. Und da hat es getobt um mich herum. Da hat es gestürmt um mich herum. Und ich wusste, da ist die Hölle gegen mich aufgestanden. Und was ich lernen musste, ist zu kämpfen und zu glauben, dass mein Gott, egal wie es um mich herum aussieht, gut ist. Und dass er nur gute Gedanken für mich hat, egal wie es gerade um mich herum tobt. Egal, was der Teufel gerade versucht, mich kaputt zu machen, mich klein zu kriegen, mich wirklich ja, zu zeigen, dass mein Körper erlöst werden muss. Ja, egal. Gott hat gute Gedanken und er ist trotz alledem, wie es auch gerade aussieht, er ist mein Arzt. Und er will, dass dieses Gestell geheilt wird. Er möchte, dass dieser Leib der Tempel des Heiligen Geistes wird. Ja? Und er will da drin wohnen. Und er will, dass da überhaupt nichts anderes mehr drin wohnt. Und deshalb macht er diesen Leib, Halleluja, auch wieder gesund. Er stellt ihn her. Aber wir müssen festhalten, wir müssen durchhalten. Und es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg zum Vater und der heißt Jesus Christus. Und wenn wir den Weg nicht gehen und wenn wir da nicht durchgehen durch diese, die Pforte ist ganz eng, ja, das heißt, du verlierst alle deine Freunde, du verlierst vielleicht alle deine Werke, du verlierst das alles, aber du kriegst Lohn im Himmel, du bist errettet und da oben ist es wesentlich besser und das ist die Ewigkeit. Was wir hier unten erleiden, das ist für eine kurze Zeit. Das ist für eine kurze Zeit. Und deshalb ist es ganz wichtig. Aber wir sollen alle, und wir müssen richtig predigen. Ja, damals in den 50er Jahren, aber auch in den, ja, die alten Erweckungsprediger, die haben mir ja sehr gefallen. Die haben Hölle, Teufel und Himmel gepredigt. Ja, und das ist ganz wichtig, weil es gibt nur einen Weg zum Vater, das ist Jesus, und dann lässt du alles andere los. Das musst du alles hier unten lassen. Alles, was irdisch ist, was seelisch ist, all das, was nicht in den Himmel gehört, das bleibt hier und das lasse ich los und das muss vergehen, das wird verbrannt. Das kann ich mich nicht rüber retten. Ja? Deshalb will er auch deine Seele nicht so heilen, sondern die soll sterben. Alte Seele, halt's Maul. Ja, wir sollen Gott loben und die, lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Das ist eine Anordnung an die Seele. Und die Seele hat nicht zu sagen, ich will ein bisschen rumbaumeln, heute geht's mir so schlecht und ich mache ein bisschen Soaking-Musik an und dann geht's mir besser. Nee, dann spricht der Herr, steh auf, alte Seele, fang an zu kämpfen gegen die Mächte, gegen die Gewalten. Und mach keine Soaking-Musik an. Was glaubt ihr, wie oft ich das mache? Also Leute, die mich dann sehen im Feld, vielleicht von mir übeltätige, ihr gottlosen Geister. Aber das ist, was ich dann brauche, ja? Wir müssen lernen zu kämpfen. Wir sind in einen Kampf hineingeschmissen. Und wir müssen kämpfen. Und wenn wir nicht kämpfen, kommen wir da oben nicht an. Dann bleibt die Seele irgendwo da unten baumeln. Und sucht nach Soaking-Musik. Aber die soll lernen zu kämpfen. Die Seele soll geistlich gemacht werden. Die soll raus aus dem irdischen, seelischen, dämonischen. Die soll geistlich werden. Sie muss sich dem Geist anpassen. Ja? Und das ist, was es bedeutet. Also wenn du illuminiert werden willst, weil du als Tempel brennen willst, dann muss all diese Schlacke, all das irdische, seelische verbrennen. Raus. Raus. Wir wollen alle die Herrlichkeit, aber es kostet einen Preis. Das kommt nicht einfach so. Da kommt mal eben schön Öl aus dem Himmel. Oh, und dann sind wir alle so toll und wir sind alle herrlich und wir sind alle am Heilen und am Dämonen austreiben. Nee, so ist das nicht. Wir müssen überwinden. Und dann ist überhaupt nicht mehr, Karin ist nicht die Heilt, Karin ist nicht die Dämonen austreibt. Dann sieht man mich überhaupt nicht mehr, sondern Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dann heißt es, wow, Jesus war hier. Jesus hat mich befreit. Jesus, ihm gehört die Ehre und nicht uns. Und dann wandeln wir nicht mehr in unseren eigenen Werken, sondern in den Werken Jesu Christi. Der hat für mich Werke bereitet. Und in den letzten Jahren habe ich gemerkt, wie toll das ist, in den Werken Jesu Christi zu wandeln. Ich könnte hier nicht predigen, wenn ich nicht gelernt hätte, in seinen Wegen zu wandeln. Ja? Und du kannst mich nachts wecken und der sagt, kämpfe, dann geht es. Da gibt es keine Überlegung. Du kannst mich nachts wecken und er sagt, predige, dann fängt es an. Ich springe ins Wasser und ich predige sein Wort. Und da will er uns drin haben. Wir sind nicht in unseren Werken, sondern in den Werken Jesu Christi will er uns finden. Und das gilt uns allen. Die Prophezeiung, die war richtig von Jutta. Er möchte, dass wir alle gehen und die frohe Botschaft verkündigen. Aber das nicht aus uns heraus, okay? Sondern Christus in uns und der Heilige Geist, der übernimmt. Und das war in Petrus, dieser Heilige Geist, der hat die Menschen überführt, dass 3000 errettet wurden. Das war der Heilige Geist, es war nicht Petrus, der ein paar Wochen vorher Jesus verleugnet hat. Es war nicht Petrus, sondern es war der Heilige Geist. Er wurde gerade erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und da war eine Macht und eine Kraft. Und dann sollte er geköpft werden, wie Jakobus, der war dann schon geköpft. Und dann wurde Petrus ins Gefängnis gesteckt und er sollte auch als Märtyrer sterben. Der hatte keine Angst im Gefängnis. Und Gott sagte, nee, ist noch nicht Zeit. Und dann kommt ein Engel und holt ihn raus. Weil es war noch nicht seine Zeit. Er hatte noch eine Menge zu tun hier auf Erden. Ja? Und meine Zeit ist in Gottes Hand. Und meine Zeit, ich wäre auch lieber da oben geblieben. Aber er sagte, nee, ich bin noch für hier unten bestimmt. Und anscheinend ist das Werk auch noch nicht vollendet. Also werdet ihr mich noch ein bisschen ertragen. Und deshalb, habt keine Angst. Der Tod ist nicht schlimm. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das ist wirklich, was ich da erlebt habe, als ich Gehirnbluten hatte und ich lag in der Küche im Koma. Das war, als wäre ich durch eine Tür gegangen und ich war auf einer Wiese. Und dann dachte ich, oh, weißt du, wenn das sterben ist, schön. Ich bin einfach auf einer Wiese gewesen und die Blumen, die waren so wunderschön. Und es waren Farben, die kannst du nicht beschreiben, weil die so kräftig sind. Ja, und das sind Engel, überall waren Engel. Und da war ein Gesang, da war eine Melodie. Und da ist auch klar, also wenn du mich gefragt hättest, willst du hier bleiben, hätte ich gesagt, na klar. Nie mehr zurück. Ist doch logisch, oder? Bernd sagt immer, du hast nicht mehr nach mir gefragt. Nee, das fragst du auch da im Himmel nicht. Das nimmst du dann erstmal auf. Das ist dann sowas von herrlich. Ja? Und da, weißt du was, eigentlich sollten wir da viel, viel öfter sein. Und das sage ich auch her, ich brauche ja nicht irgendeine Krankheit oder so. Du musst mich jetzt so abholen. Und das glaube ich, dass diese Zeit anfängt. Dass er uns da hineinnehmen möchte. Ja, damals, ich war überhaupt nicht so in diesem Glauben, er musste mich einfach mal so abholen, weil er eine ganze Menge downloaden wollte. Und ich war so beschäftigt mich mit meinem Werk, mit meinen Werken, dass er das nicht konnte. Da wurde ich erstmal platt gemacht, wurde ich immer hingelegt und wurde in den Himmel gezogen. Und dann konnte er erstmal mit mir machen, was er wollte, Halleluja. Ja, aber jetzt bin ich reifer geworden, Halleluja. Jetzt lege ich mich als Ganzopfer auf seinen Altar und ich sage, Herr, bitte, komm, komm, erzähl mir deine Geheimnisse. Komm, gib mir die Botschaft für diese Stunde hier auf Erden. Lass mich dein Prophet sein. Lass mich etwas bewirken für diese Stunde hier auf Erden. Ja? Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und alles, was ich jetzt lebe, lebe ich zu seiner Verherrlichung. Denn er ist in mir die Kraft. Er ist in mir dieser Lobgesang. Und da möchte er uns jetzt hineinbringen. Er möchte, dass wir ganz einfach nur mit ihm wandeln. Einfach gesagt, ne? Dass wir einfach nur mit ihm wandeln. Dass wir gar nicht mehr so sehr, weißt du, man verkrampft sich und will heilig sein. Und er sagt, hör bloß auf, dich zu verkrampfen, weil du machst dich selbst nie heilig. Es ist Gnade, haben wir gelesen, oder? Damit sich niemand rühme. Es ist Gnade. Und diese Gnade ist dir geschenkt. Und in der Bibel steht, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen hole ich mir diese Gnade ab. Und ich sage, danke, Herr. Danke für einen neuen Tag. Und für diesen Tag hast du mir neue Gnade geschenkt, dass ich alles schaffe und dass ich ein Segen bin für diesen Tag. So, dann spricht dieses Feuer von Läuterung. Da werden die ganzen, ja, alles ausgebrannt. Und dann werden wir leuchten wie die Sonne. Wir sollen ja mit ihm herrschen. Wir sollen ja mit ihm regieren. Und dann steht in Offenbarung, das brauchen wir jetzt nicht vorlesen, Offenbarung 19, 7 bis 9, dass wir, wenn wir die Braut sind, dann kriegen wir da oben neue Kleider. Und das sind Kleider der Gerechtigkeit. Und in anderer Übersetzung, da steht, das sind Kleider der Gerechtigkeit, das sind die guten Taten der Heiligen. So steht es in einer Übersetzung, da habe ich lange drüber gebrütet. Und dann kam mir der Zusammenhang, wenn wir in seinen Wegen wandeln, er hat Werke für uns bereitet und dann tun wir die guten Taten der Heiligen, können wir nur darin tun. Ja? Und wenn wir die tun, dann haben wir das Gerechtigkeitskleid an, wo wir uns alle nachsehnen, oder? Also alle Selbstgerechtigkeit wird ausgezogen. Zieht nun aus, und das ist, was das auch bedeutet, so die Priester, die haben ihre alte Werkskleidung ausgezogen. Zieht den alten Menschen aus, dieser alte Mensch, der noch flucht, der noch dummes Zeug redet, der noch schlecht redet gegen Bruder und Schwester. Zieht den alten Menschen aus und zieht den neuen Menschen an, der erneuert ist und erneuert eure Gesinnung. Also gewaschen durch das Wasserbad des Wortes, deshalb 40 Kapitel am Tag lesen, wie du schaffst. Weil du musst, da muss auch was drin hängen bleiben, ja. Aber das Wort ist das Wasserbad für die Gedanken, dass die Gedanken niedergerissen werden. So, wir sollen gewaschen werden durch das Wasserbad des Wortes. Und so viel lesen, wie es nur geht. Und ganz viel, ich lese jeden Tag den Psalm, jeden Tag. Ich sitze am Feld, ich finde immer eine Bank und dann lese ich einen Psalm. Das ist dann wie ein Gebet und proklamiere diesen Psalm. Ja, und das ist ganz wichtig, dass wir lernen, das Wort Gottes auch laut auszusprechen. Das ist das Wasserbad. Und da wird da alles erneuert. Da gehen die Zweifel weg. Da geht das alles weg. Und erneuert eure Gesinnung in Christus Jesus. Erneuert eure Gedanken durch das Wort Gottes. Die feiern auf den Straßen Jerusalems das Wort. Aber wir sollten es viel mehr feiern. Wir haben das richtige Wort Gottes. Wir haben die Bibel. Wir können die ganze Bibel lesen. Wow. Das Neue Testament kennen die gar nicht. Die Taten, da fangen erst die Taten an. Die Taten der Heiligen. Da könntest du jetzt wieder anfangen zu predigen. Was für Taten? Apostelgeschichte, das heißt die Taten der Heiligen. Die Taten der Apostel. Wow, die lese ich sowas von gerne. Und da denke ich, ja, da will ich rein, da will ich rein. Wo Paulus, Petrus, wo die durch die Straßen gingen, da wurden die, vom Schatten wurden die Menschen gesund. Das heißt doch, wenn das Strömen lebendigen Wassers von uns fließen. Wenn du ins Geschäft gehst, auf einmal schreien die Dämonen, lass mich in Ruhe. Und andere sagen, wow, ich brauche keine Brille mehr und schmeißen die Brille weg. Stell dir das mal vor. Das sind meine Visionen. Das ist das, wovon ich träume. Ich gehe durch die Rinteln und dann fangen die Dämonen an zu quieken und andere schreien, wow, oh, ich kann meine Krücke wegwerfen, ich bin geheilt. Ha? Das bedeutet das, dass du illuminiert wirst, dass du voller Licht bist. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus, und du bist jetzt das Licht der Welt. Und so wie ich jetzt auf Erden bin, so sollst du auf der Erde sein. Ich gehe heim, ich gehe zum Vater. Aber er hat uns hier gelassen und uns nicht alleine gelassen, sondern er sagt, ich gebe euch den Heiligen Geist. Das ist dieser achte Tag, wo du erkennen musst, Wort und Geist gehören zusammen. Wort und Geist gehören zusammen. Das Wort alleine kann die Werke nicht vollbringen, sondern der Geist ist es, der das in uns und durch uns ausführt. Wir brauchen beides, Wort und Geist. Und die vier Leuchter, diese vier, die stehen für die vier Himmelsrichtungen. So, und das können wir in, und das bedeutet auch, wir sind am Ende der Tage angelangt, dass wir wissen, langsam aber sicher kommen wir dem Bräutigam entgegen, kommen wir dem entgegen, dass Jesus wiederkommt und uns heimholt. In Matthäus 24, Vers 31, da steht zum Beispiel, steht das da? Noch nicht. Matthäus 24, habt ihr es da? Ich habe hier keinen Zettel reingelegt. Da, genau. Und er wird seine Engel aussenden mit starken Hörnerschall, heißt es im Urtext, mit starkem Hörnerschall. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen. Also in diesem Tempel, im Vorhof des Tempels, standen vier Ständer. Ständer, die illuminiert wurden. Vier Leuchter. Die waren voller Öl. Und in diese vier Leuchter, da kam dieser Docht, dieses Verbrennen der Werke. Da kam dieser, die haben da draußen Docht gemacht aus den alten Kleidern. Haben die einen Docht gemacht und das Öl wurde da drüber ausgegossen. Vier steht für die vier Himmelsrichtungen. Und dieser Wind, Ruach, gehört zusammen mit dem Geist. Der Atem des Herrn will kommen. Und vom Ende, vom einem Ende bis zum anderen, vier Himmelsrichtungen, da wird er sie sammeln. Und dieser achte Tag heißt Versammlung, heißt Sammeln. Also dieser achte, hochheilige Tag ist der Tag der Sammlung. Das spricht davon, dass der Herr seine Auserwählten sammelt von den Enden der Erde, von den vier Himmelsrichtungen. Und er wird seine Braut nach oben beamen, wie immer er das macht. Davon spricht dieser achte Tag. Puh. Und da gehen wir jetzt bald hinein. Ja? Und nach acht ist ja, habe ich letztes Mal schon gesagt, was kommt denn? Sieben ist ja schon die Vollendung. Was ist denn dann acht? Acht ist, wo die Zeit aufhört. Hinter der Zeit, die Zeit hinter der Zeit ist die Ewigkeit. Acht ist die Ewigkeit. Ja? Acht bedeutet auch ein Neuanfang. Dann kommt eine neue Ära. Da kommt ein neues Äon. Da kommt das tausendjährige Friedensreich, wo Jesus mit der Braut wiederkommen wird. Und da wird den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes wegfegen und sein Friedensreich wird aufgerichtet. Aber jetzt sammelt er erstmal seine Braut. Ja, bevor dieses neue Äon kommt, ist er gerade dabei, uns zurechtzubringen, uns zu reinigen, uns zu läutern. Alle Schlacke, alles, was irdisch, seelisch, dämonisch ist, raus! Ja, das kann nicht mitgehen und das kann auch nicht mitherrschen, sondern das Alte ist vergangen. Und sieh, dieser Pfad, der ist ganz eng und die Tür ist ganz schmal. Wir müssen alles, weißt du, da hat man Jesus gefragt, die Reichen, die haben es schwer, ins Reich Gottes zu gehen. Na, und dann sagt er, wie kann ein Kamel durchs Nadelöhr gehen? Und in Israel, da gibt es ein Tor, das heißt Nadelöhr. Und da muss das Kamel sich hinknien und da muss alle Belastung, alles, was da auf dem Kamel ist, das wird abgepackt und es wird dann durch dieses Nadelöhr, wird dann da durchgeschoben und das Kamel, das muss da durchkriechen. Wie kann ein Reicher in das Reich Gottes kommen? Da geht eher ein Kamel durchs Nadelöhr. Hast du auch gedacht, Kamel durch so ein Nadelöhr, ne? Nee, da ist ein Tor, das heißt Nadelöhr in Jerusalem. Und da muss alles aller Ballast, alles, was nicht da ins Himmelreich gehört, das ist weg. Das bedeutet das, was Gott sagt. Der Reichtum, den kannst du nicht mitnehmen. Du kannst überhaupt nichts mitnehmen. Das Kamel muss vollkommen entlastet werden. Und dann kriecht es in Demut durch dieses Tor. Dieser Pfad, dieses Tor ist ganz schmal. Also du kannst nicht sagen, kommt, es ist so wunderschön, Christ zu werden. Kommt alle in den Himmel rein. Nee, du musst die Kosten überschlagen, weil du kannst überhaupt nichts mitnehmen aus deinem alten Leben. Das Alte bleibt alles hier. Das Alte wird verbrannt. Das Alte stirbt. Das Fleisch brennt. Und die Seele wird geheiligt. Deshalb sagt ja Petrus, das ist jetzt die Zeit, warum wir hier noch auf Erden sind, um unsere Seelen zu heiligen. Unsere Seelen geistlich zu machen. Ja, deshalb sind wir noch hier. Und der Wirt, sie sammeln die Auserwählten. Das ist der achte Tag. Das ist die Vorausschau, wo wir hingehen. Das ist die prophetische Handlung. Diese vier Ständer, die stehen da für die vier Himmelsrichtungen. Und diese vier Ständer, die brannten lichterloh. Die brannten lichterloh und haben den ganzen Tempel erleuchtet. Und jetzt, bevor wir heimgehen, sollen wir so brennen wie diese vier Leuchter in diesem Tempel. Wir sollen Licht sein auf dieser Erde. Er ist das Licht und er erleuchtet die Finsternis. Ja? Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, aber in dir geht auf der Herr und sein Licht ist über dir. Sein Licht ist über dir. Und er ist in dir und er strahlt aus dir hervor. Wollen wir das? Ja, sagen wir alle her, das wollen wir. Lass uns aufstehen. Skorobondoro saraguanda la haye la ha. Ho karawe sarawata kabaha. O korobowa sarawanda takradia. Herr, wir wollen ja, dass alles Alte verbrannt wird. Herr, wir legen all unsere eigenen Werke ab, unsere alten Kleider. Ha, Herr, wir wollen alles ablegen, Herr, alle Selbstgerechtigkeit. Herr, und wir wollen deine Kleider der Gerechtigkeit anziehen. Herr, wir wollen vor dir stehen als Kinder der Gerechtigkeit, gerechtfertigt durch dein Blut, geheiligt durch deinen Geist, gereinigt durch dein Wort. O Karabandara Selegiandela Hangara Saraguandra Dia. Danke, du bist der Anfänger, du bist der Vollender des Glaubens. Du hast das gute Werk in uns angefangen und du wirst es vollenden. Mach weiter, Herr. Und wir haben eine Sehnsucht nach deiner Herrlichkeit. Wir haben eine Sehnsucht, deine Herrlichkeit zu sehen, oh Gott. Hier dieser Raum und auch wir selber, wir wollen erleuchtet werden von deinem Licht, Herr. Wir wollen voll werden deines Geistes und deines Feuers. Wow, mach Feuer in uns, lass es brennen, lass es brennen. Wow, sei willkommen, Heiliger Geist, sei willkommen. Wow, karawa saragandera mandradi. Du bist gut. Du bist gut und du hast gesagt, du fängst ein neues Werk in uns an, Herr. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Halleluja. Amen.